Okay. Ah ja, jetzt höre ich auch irgendein Echo. Genau. Also, ich fange nochmal an für die Zuschauer an den Bildschirmgeräten. mein Name ist Andreas Grupp. Ich komme aus dem Bildungsbereich, also Lehrer an einer beruflichen Schule. Und meine Motivation ist so generell, dass Mailverschlüsselung aus meiner Sicht eigentlich ein Riesenthema ist. Ne? Mail gilt so generell als unsicher, klar, werden wir gleich noch drauf eingehen. Und gleichzeitig, wenn man zu den Leuten sagt, ja mein Gott, hey, dann verschlüssele eben. Da ist ja, nee, das ist so komplex, das kannst du nicht machen. Ne? Und mein Anspruch heute ist, dass ich euch im Prinzip zeige, dass man das in die eigentliche Verschlüsselung Einrichtung 3 Minuten, sage ich jetzt mal als Ansage. Ne? Da muss ich euch noch ein paar Sachen außenrum vielleicht erklären, damit ihr es ein kleines bisschen handeln könnt. Und dann, aber die Gesamtvideos, ich habe es als Videos aufgezeichnet, die ich euch abspiele und dazu erzähle, sind 20 Minuten und da ist so gut wie alles drin. Also das ist heutzutage, speziell jetzt mit Thunderbird, auf den ich mich konzentriere, eigentlich kein Thema mehr. Das geht, das ist machbar. Und deshalb, ich hätte gerne, das sage ich jetzt schon zu Beginn, dass ihr dann rausgeht als Ambassadors für verschlüsselte E-Mails. Ne? Das ist so der Anspruch. Genau, legen wir los. Wenn das Ding hier mitmacht, macht es dann prompt nicht, dann machen wir es so. Grundsätzliche Einstiegsfrage, warum überhaupt verschlüsseln? Ist das nicht ein bisschen paranoid? E-Mails, das ist ja doch One-to-One. Wir haben heutzutage eigentlich überall Transportverschlüsselung, auch im E-Mail-Weg, also ähnlich wie HTTPS, haben wir quasi Protokolle, die den Traffic eigentlich verschlüsseln. Also eigentlich haben wir Transportverschlüsselung, was machst du dir ins Hemd? Also wir könnten das doch einfach so machen. Ne? Und da gibt es schon, ich sehe gerade, weil das abfotografiert wird, die Präsentation zum Schluss gibt es einen Download-Link, der ist schon fertig, also ihr könnt es dann einfach runterladen. Und auch die Videos stehen auf PeerTube, danke an Milan, falls er irgendwo da ist. Die stehen auf dem PeerTube-Server von Milan, sind zum Download auch da. Also ihr müsst nichts abfotografieren, ihr könnt es direkt danach QR-Code einscannen. Geht. Ne? Also, warum überhaupt verschlüsseln? Ist das nicht paranoid? Ja, Transportverschlüsselung, warum brauchen wir das überhaupt? Und da habe ich mal versucht, so ein paar Punkte eben aufzuzählen. Der Punkt ist die E-Mails, ich sage immer eure, ich gehe mal davon aus, das ist okay unter Pinguinen. Ne? Der E-Mail-Anbieter kann einfach natürlich eure E-Mail mitlesen. Ne? Das ist zum Schluss, wer mal jemals einen E-Mail-Server betrieben hat, das sind Textdateien, die sind einfach auf der Platte. Ich kann da reingehen, bei jedem User als E-Mail-Administrator kann die lesen, da kann der auch. Er kann die automatisiert scannen, hat Google lange auf seiner Homepage geschrieben. Jetzt findet man 2 Informationen bei Gmail. Das eine heißt, sie scannen automatisch, der andere sagt, nein, wir machen nichts. Kann man glauben, kann man nicht glauben, ich glaube es nicht, aber ist egal. Auf jeden Fall läuft es zum Schluss bei vielen E-Mail-Providern halt zumindest darauf raus, dass es personalisierte Werbung im Webmailer gibt. Und natürlich auch mit Cookie-Tracking und mit allem Möglichen diese Werbung vielleicht auch ein bisschen länger anhält, vielleicht sogar ein Jahr lang. Ne? Es können Profile gebildet werden anhand des Mailtextes, also was da drin steht. Ne? Das heißt, man kann aus den Mailtexten nicht nur schließen, mit wem kommuniziert ihr, sondern auch über was kommuniziert ihr. Wie kommuniziert ihr, welchen Bildungslevel habt ihr? Das macht heute eine KI, ne? Siehe ChatGPT-Vortrag, der irgendwo parallel läuft. Ne? Profilbildung, die Profile kann man verkaufen, etc. pp. So, Mailempfänger. Ihr dürft nicht immer nur an euren Mail-Server denken. Die Mail geht ja irgendwo hin. Wenn die beim gleichen Mail-Server landet, okay, dann ist es die gleiche Entscheidung. Aber wenn ihr an einen anderen Mail-Provider mailt, ist der genauso zuverlässig wie der, den ihr für euch ausgesucht habt? Ihr gebt einen Haufen Geld für Posteo oder Mailbox.org aus und zum Schluss landet es bei Gmail. Scheiße, ne? Also ist nicht gut. So, also ist der Anbieter auch zuverlässig. Und selbst wenn ihr irgendwo hin mailt, ihr wisst nicht, ob euer Empfänger, weil er einfach ein faules Tier ist, quasi sagt, ja, nee, ich möchte meine 5 E-Mail-Accounts alle kumuliert haben und die kann man bei Gmail so schön lesen. Ich leite die alle zu Gmail weiter. Oder ich leite die alle zu Outlook.com weiter. Ne? So, wisst ihr nicht. Ne? Also von daher gesehen, auch da, großes Problem. So, dann Black Hat Hacker ist das nächste Thema. Ne? Also nicht irgendwelche Ransomware-Leute, sondern Leute, die wirklich in Firmen einbrechen und Information Leaks machen, ne? die Business-Mails anschauen, gucken, was ist da drin. Ich kenne große Maschinenbauunternehmen unten am Bodensee, die haben bis vor ein paar Jahren Konstruktionszeichnungen von, ich sag mal, sensitiven Motoren irgendwie per E-Mail durch die Gegend geschickt. Ne? Unverschlüsselt selbstverständlich. Also ist einfach blöd. Ne?
Meine Finanzberaterin schickt mir die, gibt's
alles Mögliche, genau. Also von daher, Know-how-Leaks, Datenabfluss, da ist alles entsprechend möglich. Erpressung, wenn die quasi an die Daten gekommen sind, die wollen also gar nicht die verschlüsseln, sondern die sagen, wir veröffentlichen dein 5 GB E-Mail-Archiv. Viel Spaß dabei, ne? Wir haben das. Ne? Ist auch scheiße. Ne? So, und dann haben wir natürlich noch Behörden, Geheimdienste, wir können einfach sagen, mal so allgemein Staaten, speziell quasi auch Staaten, die außerhalb unseres Rechtssystems liegen, weil jeder ist Ausländer, fast überall. Wir gehen immer davon aus, ja, so ein bisschen in Deutschland rummailen, ist halt nicht so, ne? Das heißt, wir sind Ausländer und technisch ist das Internet grenzenlos. Und diese Werbung von diversen amerikanischen Großkonzernen, ja, Serverstandort Frankfurt, ist in Kombination mit einem Cloud Act und mit einem FISA Act scheißegal, wo die Server auf der Welt stehen. Die Administratoren gehören der Firma und die Firma ist eine US-Firma. Und die US-Firma muss entsprechend Cloud Act und FISA Act die Daten ausliefern. Fertig, Punkt. So. Ich hoffe, das reicht mal so als, genau, und dann noch der Querstrich herunter. Na, die E-Mail-Anbieter müssen teilweise gesetzlich Folge leisten, auch in Deutschland. Mailbox.org listet auf seiner Website genau auf, wie viele Anfragen pro Jahr sie abgelehnt haben, weil sie nicht rechtmäßig waren. Daraus kann man aber den Rückschluss ziehen, also glaube ich 30% wurden abgelehnt, daraus kann man den Rückschluss ziehen, 70% wurden zugelassen. Ja, ja, also, so. Ich hoffe, das ist so als Motivation mal ausreichend. So, dann haben wir die nächste Problematik, die mir so im täglichen Leben begegnet. Die Leute sagen, ich sage, ja, da brauchst du halt, solltest eine Mail-Software installieren. Ne? Dann sagen die, nee, boah, Mail-Software, warum denn das? Ich habe einen Webmailer, funktioniert so prima. Ne? So, das nächste, wo man so Bewusstsein, Awareness schaffen kann, Webmail ist einfach eigentlich multiple doof. Nicht mal wegen der Verschlüsselung, sondern das hat einfach auch gravierende Nachteile. Manchmal toll, aber es hat auch gravierende Nachteile. Zum Beispiel, mein Mail-Adressbuch-Kalender ist nur online lesbar. Ich kann den nicht offline lesen. Ich kann den nicht synchronisieren. Ja, synchronisieren geht teilweise mit den Handys, das geht teilweise, aber ich kann ihn quasi nur online lesen. Ich bin an den Provider gebunden. Ich habe quasi so einen Login-Effekt. Ja? Wenn ich zu einem anderen Provider wechseln will, Gmail macht einem das massiv schwer, indem das Exportformat von Kalender und Kontakten nicht so direkt woanders importierbar ist. Also muss man sich auch drüber nachdenken. Will ich das? Ja? Wenn ich nämlich mit einer Mail-Software lokal arbeite, habe ich die ganze Problematik nicht. Ne? Mailbearbeitung, Lesen und Verfassen ist nur online möglich. Bin ich gerade irgendwo unterwegs, habe keine Netzabdeckung. Ne? Wir haben ja so das Digitalland Deutschland, ist ja super Netzabdeckung. Bei uns unten in Oberschwaben nämlich nicht. Ne? Wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, ich kann offline arbeiten, weil das Zeug ist auf meiner Platte. Ja? Also ist einfach genial. Ne? Ich kann mehrere Mailadressen einpflegen. Ich bin dann nicht auf mehrere, ich bin nicht auf einen Mailprovider angewiesen, sondern ich habe zig verschiedene und was weiß ich was. Und ich kann eben verschlüsseln. Das ist eben das Schöne und zwar auf eine relativ einfache Art und Weise. Das geht zwar mit manchen Webmailern auch, kommen wir zum Schluss noch drauf, aber grundsätzlich ist es mit einem Mailprogramm eben besser. So, Auswahl für diesen Vortrag war deshalb Thunderbird. Es gibt auch andere Mailprogramme, die das entsprechend machen können. Da musste man früher diese Verschlüsselung über ein Zusatzplugin, ein Add-on nachrüsten. Enigmail, das ist schon seit etlichen Versionen, seit der Supernova-Serie Geschichte. Das heißt, OpenPGP ist eingebaut. Wir können mit dem Ding direkt loslegen und der kann eben so gut wie alles. Ne? Der kann auch lokale Kalenderverwaltung, lokale Kontaktverwaltung und ich kann von mehreren Providern meine Kalender, meine Adressbücher einbinden, privat, geschäftlich, was weiß ich was. Das ist einfach ein zentraler Sammelpunkt mit Offline-Möglichkeit. Das ist einfach allein von daher gesehen schon mal eine super Sache. So, starten wir mit diesem ersten Teil. Video, zu dem ich versuche zu sprechen. Das ist, ich habe den Ton abgeschaltet, ja genau. Habe ich noch nie gemacht. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Weil das live vorzuturnen ist in so einer Präsentation immer, da ist mein Mauszeiger, immer ein kleines bisschen schwierig. So, ich springe da über ein paar Sachen hinweg. Stopp das mal. Der erste Punkt ist, manche Mail-Provider erlauben mir den Zugriff. Also bei einem Mail-Programm brauche ich Zugriff auf Protokollebene. Sprich, ich brauche IMAP und SMTP-Zugang. Und das ist bei manchen Providern aus nachvollziehbaren Gründen, aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Ja, und da muss, also GMX ist ein Beispiel und da muss man dann eben sich kurz einmal anmelden. Wir werden dann gleich sehen, ich habe schon mal einmal eine E-Mail dann bekommen, weil ich versucht habe mit der Mail-Software auf dieses Mail-Konto zuzugreifen und dann sagen die mir quasi schon, ups, noch mal zurück ein kleines bisschen, dann sagen die mir quasi schon, das geht nicht, du musst erst POP3, IMAP und SMTP freischalten, dann geht man hier unten in die Einstellungen, geht dann auf den POP3 IMAP-Abruf, klickt dieses Feld an, speichert, muss dann ein kleines Capture lösen und damit ist dann danach der IMAP- und SMTP-Zugang freigeschaltet. Bei anderen Providern braucht man das nicht. Das ist providerabhängig. Muss man eben schauen. Ich wollte es euch nur sagen, dass das ein wichtiger Punkt ist, an den man denken muss. Weil sonst ist man beim nächsten Schritt ziemlich aufgeschmissen. Nächster Schritt ist dann nämlich die Einrichtung von der E-Mail-Software. Das wäre quasi, wenn ich Thunderbird das installiere und frisch das erste Mal starte, dann kommt er mit der Oberfläche hoch. So, ich trage meinen Vor- und Nachnamen ein. Also hier OpenPGP Demo, der Herr Demo. Trage die Mailadresse ein, ich habe natürlich den Mail-Account vorher angelegt, bei dem entsprechenden Mail-Provider, trage das zugehörige Passwort ein und klicke dann auch auf die Schaltfläche weiter. Dann wird der Thunderbird, oder das macht jede Mail-Software, im Hintergrund Kontakt aufnehmen, schaut, welche der möglichen Verbindungsoptionen denn möglich sind. Ich kann mir das noch kurz angucken, aber ist eigentlich obsolet, weil das funktioniert und ich gehe wieder auf Weiter oder auf Fertig in dem Fall. Er guckt noch, ob es hier noch Adressbücher und Kalender zum Verbinden gibt, die ich quasi automatisch abonnieren kann. Mache ich für die Demo hier mal nicht, nur als dass man das mal gesehen hat und klickt dann auf Beenden. Und das, der Endeffekt ist, wenn ich das gemacht habe, ist mein Mailprogramm eingerichtet. Ab dem Augenblick kann ich grundsätzlich mit Thunderbird mailen. Ja? Das hat jetzt noch gar nichts mit, also man sieht jetzt oben links das Konto selber. Man sieht Posteingang, da hatte ich noch eine E-Mail drin von dem Versuch, die ist erstmal irrelevant, die lösche ich gerade auch da raus. Ne? So, und dann sieht man, okay, da hat es eben verschiedene Postfächer, ich kann mir da jetzt beliebige Ordner einrichten, kann meine Mails sortieren, so wie man es auf eine andere Art und Weise auch von einem Webmailer entsprechend gewohnt ist. Das ist alles kein großes Hexenwerk. Der eigentliche Punkt ist, also bis hierher ist es eigentlich noch gar nicht OpenPGP, also das gehört gar nicht zur Einrichtungszeit dazu. Das ist halt nur, man muss das leider Leuten erst auch mal beibringen, weil sie eben mit Mail-Software relativ selten arbeiten. Das ist nicht weit verbreitet, also das ist weit über 90% der Bevölkerung nutzen nur dieses Webmail-Zeug. So, dann habe ich jetzt quasi, dann kommt als nächster Schritt. Wenn ich habe jetzt Zugangsdaten eingetragen für das GMX-Konto und diese Zugangsdaten sind im Klartext gespeichert. Also die sind irgendwie zwar ein bisschen gescrambled, aber die kann ich quasi abrufen. Und damit die quasi auf meiner Platte nicht auslesbar sind, muss ich, ich halte das gerade mal schnell an, muss ich ein Master-Passwort setzen. Also das ist quasi so mein Master-Passphrase, mit dem dann zum Beispiel meine Zugangsdaten für den E-Mail-Provider verschlüsselt werden. Und wenn ich Thunderbird starte, werde ich dieses Master-Passwort abgefragt. Weiß ich das nicht, komme ich an das E-Mail-Konto nicht ran. Ganz einfach. Sich kein X für ein U vormachen, eventuell lokal synchronisierte E-Mails liegen im Klartext auf der Platte. Das heißt, die Platte sollte, wenn man es wirklich sauber macht, auch verschlüsselt sein. Dann ist nämlich Ende Gelände. Ne? Das Master-Passwort dient aber dazu, zum Beispiel eben das Passwort, das ich jetzt eingegeben habe für GMX und den Usernamen zu sichern, dass man an das nicht rankommt. Ja? So, und das muss man dann auch setzen. Das geht in den Einstellungen. Ich hatte hier auf dieses kleine Zahnrad geklickt. Dann sehen wir Datenschutz und Sicherheit. Und wenn man da jetzt ein ganz kleines nach unten scrollt, hier sehen wir es schon. Hier, der geht einfach gar nicht mehr hier. Wahrscheinlich die Batterie alle. Also hier unten ist Hauptpasswort verwenden. Ne? Ich klicke da entsprechend drauf. Hauptpasswort verwenden, ich gebe ein Passwort ein, da bitte sich wirklich was Gescheites überlegen. Für die Demo habe ich natürlich ein ganz einfaches genommen, damit ich schnell eintippen kann. Okay sagen und das war's dann. Ich habe mich da einmal vertippt gehabt noch, ne, das also nochmal gemacht. So, jetzt habe ich dieses Hauptpasswort erfolgreich gesetzt und damit sind quasi sicherheitskritische Daten wie mein Passwort oder, was wir nachher machen wollen, unser PGP, also da sehen wir jetzt, wie man die Passwörter sich auch anzeigen lassen kann, ne. Mein PGP-Schlüssel, den ich nachher brauche für die Verschlüsselung, der wird ebenfalls mit diesem Master-Passwort verschlüsselt, sodass auch dieser PGP-Schlüssel sicher ist. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jo, jetzt gehen wir auf den Punkt, hoffe ich doch, dass ich das mache. Ich spule mal ein kleines bisschen vor. Genau. Jetzt noch mal ein kleines bisschen zurück, damit wir das noch mal sehen. Da oben hat es, ich stoppe es gerade mal kurz, zwei Einstellmöglichkeiten. Das eine ist die Einstellung für die Software Thunderbird selber. Und beim anderen, eins tiefer, Konteneinstellungen, geht es jetzt um meine Mailkonten. Und um die Verschlüsselung einzurichten, muss ich in diese Konteneinstellungen für die Mailkonten. Deshalb, ich gehe da quasi eins runter. Konteneinstellungen oben beachten, da gehen auch Reiter auf, das heißt, das bleibt da. Ne? Jo, und jetzt gehe ich einfach eins runter oder ein paar runter auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dahinter verbirgt sich jetzt nämlich die Mailverschlüsselung. Ich sehe, Thunderbird kennt keinen privaten OpenPGP-Schlüssel, klar, ich habe noch keinen angelegt. Und jetzt klicke ich einfach auf die Schaltfläche hinzufügen, sage, ich möchte so einen neuen OpenPGP-Schlüssel erstellen. Habe jetzt ein paar Einstellmöglichkeiten, die super wichtig sind, gerade wenn ihr das anfangt. Am Anfang auf keinen Fall machen, der einen Schlüssel einen Schlüssel anlegen, der nie abläuft, der also quasi ein unbegrenztes Haltbarkeitsdatum habt. Ne? Weil wenn ihr das macht und ihr vergesst euren Passphrase und ihr habt den Schlüssel aber auch nach außen exportiert auf den Schlüsselserver, machen wir nachher noch, dann kriegt ihr den dort nie wieder runter, weil ihr könnt ihn, also der ist mit einem unendlichen Haltbarkeitsdatum da. Ne? Und wenn ihr dann kein Widerrufszertifikat habt, machen wir nachher auch noch, einen Moment, zack, ja, jetzt war es doch zu schnell. Wenn ihr kein Widerrufszertifikat habt, dann habt ihr halt komplett verloren, dann ist der Schlüssel für immer und ewig in der Welt, so auf so Schlüsselservern, der läuft nie ab und ihr könnt ihn nicht widerrufen, nicht für ungültig erklären. Ne? Deshalb arbeitet immer mit einem Ablaufdatum und zum Anfang als Beginner mit einer relativ kurzen Einstellung. Ne? Ganz einfach. Also ich habe jetzt hier mal 3 Monate ausgewählt, ihr könnt aber auch 10 Tage auswählen, das kann man in dem Pull-Down-Menü noch einstellen. Wir machen die Schlüssellänge noch ein bisschen länger, das ist gut, und gehen dann auf Schlüssel erzeugen. Bestätigen die Schlüsselerzeugung, dass wir das wirklich haben wollen. Dann rechnet er ein kleines bisschen durch, dann muss er ein bisschen Zahlen, Voodoo betreiben und zum Schluss habe ich eben erfolgreich einen OpenPGP-Schlüssel erstellt. So, da bitte beachten, das geht so ein kleines bisschen unter, das haben sie echt ungeschickt gemacht, genau da, wo jetzt mein Mauszeiger ist, da ist ein kleines Pull-Down-Menü. Und da kann man erweiterte Schlüsseleigenschaften sehen und da hat es auch noch ein weiteres Pull-Down-Menü, das wir nachher brauchen. Also das geht so ein kleines bisschen unter, deshalb will ich das Augenmerk da gezielt darauf lenken. Ne? So, für den Anfang bei dieser Präsentation schauen wir uns jetzt nur an, naja gut, da gibt es so einen Fingerabdruck, damit kann ich eventuell mit anderen Menschen, die dem Schlüssel misstrauen, dass der wirklich von mir ist, da kann ich den Schlüssel vorlesen und am Telefon oder per SMS und dann sind wir auch wirklich sicher, dass wir den richtigen Schlüssel vor uns haben. Ne? Unten sehen wir noch ein paar Einstellungen, um die kümmern wir uns auch später. Ich wollte euch nur zeigen, dass die da sind. Und das war's. Also ab jetzt ist dieser Thunderbird in der Lage, verschlüsselte E-Mails zu schicken. Ihr wisst noch nicht warum, ihr kennt vielleicht die Hintergründe noch nicht, aber das war's. Also die Einrichtung selber ist eigentlich mit so einer Anleitung pretty easy. Bitte schnell, weil ich überziehe eh immer. Ja, das ist ein Vortrag für Rookies, deshalb kommt das auf der nächsten Folie. Einfach warten, ne? Ja, okay. Du bist kein Rookie mehr, ne? Das ist, Fragen dürfen nur Rookies, also Anfänger. Steht auf der Titelfolie. So, Verschlüsselung von E-Mails. Wie funktioniert das grundsätzlich? Welche Möglichkeiten haben wir? Naja, das passiert, wir haben 2 Verfahren, dieses S-MIME und dieses OpenPGP oder althergebracht NuPG. Oder PGP von Phil Zimmermann aus den 80er Jahren des vorherigen Jahrhunderts, da stammt das her. Und die basieren aber im Prinzip beide tatsächlich auf den gleichen mathematischen Algorithmen, auf den gleichen Ideen der asymmetrischen Verschlüsselung, die schauen wir uns gleich an, das war die Frage gerade eben. Und der eine Standard ist quasi tatsächlich standardisiert, das ist wirklich ein de facto Standard, dieses S-MIME. Das Problem ist nur, das ist ähnlich halt, das sind solche Zertifikate, so X509-Zertifikate wie bei HTTPS. Und wir bräuchten halt quasi eine Einrichtung wie Let's Encrypt, die macht sowas ja für Webserver kostenlos, dass ich quasi ein Webserver-Zertifikat bekomme, einen digitalen Ausweis, um mich ausweisen zu können, der mir den kostenlos ausstellt. Und den aber auch nicht nur auf 3 Monate, weil ein S-MIME-Zertifikat auszutauschen im Mailprogramm, zum Beispiel bei einem iPad in der Apple Mail App, das ist ein mittlerer Albtraum für einen normalen User. Das heißt, die Zertifikate müssen 3 Jahre oder längere Gültigkeit haben. 3 Jahre ist aber das Maximum Erlaubte, weltweit gesehen. Von daher gesehen, na, das ist kostenpflichtig, zeitlimitiert, das ist ein echtes Problem. OpenPGP oder GNUPG ist zwar kein offizieller Standard, aber es ist ein Proposed IETF-Standard, also Internet Engineering Task Force. Das sind diejenigen, die die Normpapiere fürs Internet rausgeben. Also de facto ist es schon eigentlich auch quasi ein vorgeschlagener Standard, ist seit vielen, vielen Jahren da mit dem OpenPGP-Standard, sogar über verschiedene PGP-Software-Varianten hinweg standardisiert, wie das aussehen muss. Und das ist eigentlich im Endeffekt, wenn wir von so E-Mails, die von der Postbank oder was kommen, die dann S-MIME zertifiziert sind, wenn wir von sowas absehen, ist das viel, viel weiter verbreitet auf der Welt. Weil es eben kostenfrei anwendbar ist, ich habe meine Lufthoheit selber, ich brauche nicht einen digitalen Notar, das funktioniert einfach eigenständig. Schüttelst den Kopf? Ja, es ist ein Standard, ganz klar. Also er hat gesagt, im Businessbereich ist S-MIME im Standard, ja. Aber viele Firmen machen halt überhaupt keine Verschlüsselung. Und wenn ich die Gesamtzahlen anschaue, wer überhaupt E-Mails verschlüsselt und mit was für einem Standard er verschlüsselt, dann wage ich mal die steile Behauptung, ist OpenPGP vorn.
Aber das heißt, privat wird mehr verschlüsselt als Business?
Ich glaube im Endeffekt ja, wenn wir noch dazu nehmen, dass wir ja Sachen haben, wie zum Beispiel die Paketierung, ist ja Linux-Tag hier, die Paketierung, wie ist zum Beispiel ein Debian-Paket oder ein RPM-Paket, wie sind die geschützt, dass die Software tatsächlich von dem angeblichen Autor kommt oder dass die tatsächlich von dieser Distribution kommen. Und da ist eine GPG-Signatur drunter. Also wir haben das ja auch im Dateibereich. Also das ist tatsächlich von der, was die allgemeine Nutzung auch von Zertifizierung, also mit Signaturen von Softwarepaketen oder sonst was anbetrifft, ist das schon eine Nummer eigentlich. Ne? Aber müssten wir tatsächlich, muss ich nachgucken, ob meine steile Behauptung standhält. Wobei die Firmen meines Wissens nach aber eben nicht verraten, wie viele von denen tatsächlich S/MIME verwenden und wie viele nicht. Wenn ich so rumfrage in Firmen und sage, verschlüsselt ihr eure E-Mails? Nö. Also einfach klare Aussage, nö. Weder PGP noch S/MIME. Einfach nö. Und das ist halt die Problematik. Ne?
Gut, also Sie haben die Voraussetzungen und Sie haben Zertifikate, nutzen es oft nicht zur Verschlüsselung, mindestens aber zur...
Woher haben die Zertifikate?
DFN früher, heute...
DFN ist aber keine Firma.
Können wir weitermachen?
Ja. Machen wir weiter, können wir nachher im Nachgang klären. Genau. Okay, also, Mailprogramme unterstützen eben von Haus aus tatsächlich dieses S/MIME, weil es ein klarer Standard ist. Outlook ist das zum Beispiel komplett fix und fertig eingebaut. Thunderbird unterstützt es zwischenzeitlich OpenPGP zusätzlich, auch von Haus aus. Und in Outlook ist es nachrüstbar. Unsere Bundesregierung lässt mit offiziellen Steuergeldern von Firmen GPG for Win programmieren seit vielen Jahren. Ich spiele das ein, ich habe in Outlook PGP-Fähigkeit und ich habe auch im normalen Dateimanager die Möglichkeit, Dateien dann mit GPG zu verschlüsseln. Ja. Und das BSI zahlt derzeit bereits Geld, um einen Krypto-Algorithmus zu entwickeln, der Postquantenkryptographie unterstützt, der also dafür tauglich sein soll, dass auch zukünftige Rechenkapazitäten von Quantenrechnern das nicht dechiffrieren können. Also, S/MIME ist de facto, ich stelle das einfach mal so auf, für Privatleute gilt es definitiv nicht nutzbar. Viele Firmen nutzen es ebenfalls nicht, weil es einfach mit dieser Kostengeschichte nochmal ein Thema ist und ich konzentriere mich deshalb auf diesen OpenPGP-Standard. So, ganz plakativ einfach, wie funktioniert es? Das ist aus diesem GPG for Win Compendium, wo ich finde, das zeigt es eigentlich relativ schön. Ihr könnt euch die Verschlüsselung so vorstellen, das ist ein Tresor, der hat eine Tür, die hat zwei Schlüssellöcher. Und nebendran hängt ein Schlüssel, der ist schon beschriftet, da steht dran zu. Also ich kann da was reinlegen, kann die Tür zuknallen und kann jetzt mit dem Zuschlüssel in das Zuloch rein, kann zuschließen. Und dieser Schließmechanismus, der hat jetzt eine technische Raffinesse. Wenn das zugeschlossen wurde mit dem Zuschlüssel, kann ich es nicht mehr aufschließen. Das heißt, dieser Schließmechanismus erlaubt zwar mit dem Zuschlüssel, wenn ich den habe, das Zuschließen, aber kein Aufschließen mehr. Ich kann den Schlüssel nicht rückwärts drehen, also das Schloss blockiert. Und gleichzeitig passt dieser Schlüssel nicht in das Aufloch. Oder die Zähne passen da nicht rein. Ne? So, und diesen Schlüssel bezeichnen wir ab jetzt im weiteren Gespräch als öffentlichen Schlüssel oder als Public Key. Und genau so, wie es hier plakativ dargestellt ist, den plakatieren wir. Ne? Den hängen wir an die Wand, den hauen wir auf unsere Website oder wir tun ihn auf Schlüsselserver. Wir hängen ihn als E-Mail-Attachment an jede E-Mail hinten dran, was weiß ich was. Ne? So, das ist die Idee. Ich hätte die Stoppuhr starten sollen, dann würde ich auch ein Zeitsignal sehen. Kurz gucken. Jo. So, also, das ist der öffentliche Schlüssel und die Idee ist rübergekommen. Ansonsten gerne rückfragen, die Rookies. So, derjenige, der den Tresor aufgestellt hat und auch diesen Zuschlüssel dahin gehängt hat, der hat jetzt für diesen Tresor passend einen Aufschlüssel. Der passt jetzt in das Aufloch rein und nur diese Person, wir sehen das an diesem Schlüsselband, also das Schlüsselband soll signalisieren, diesen Schlüssel gibt es nur einmal, der wird auch nicht dupliziert, den gibt diese Person nie aus der Hand, der hängt immer am Hosenbund, der ist immer gut aufgehoben und wenn ich den habe, dann kann ich den Tresor aufschließen und kann die Daten rausholen. So, das ist der sogenannte geheime Schlüssel oder Secret Key. Und die beiden gehören zusammen. Das ist mathematisch, aus einem mathematischen Prozess gewonnen, ein Schlüsselpaar. Und die gehören, obwohl sie nicht ableitbar sind, auseinander. Wenn ich den einen habe, kann ich den anderen nicht fräsen und andersrum auch nicht. Das stellt die Mathematik sicher. Sie gehören aber so zusammen, dass der Tresor eben tatsächlich nur exakt mit diesem Schlüsselpaar funktioniert. Ja? Und dieser Tresor, das ist in Wirklichkeit ein Verschlüsselungsalgorithmus. Also der Inhalt wird quasi, das soll symbolisieren, der Inhalt wird verschlüsselt. Ja? Also wir brauchen einen Zuschlüssel, wir brauchen einen Aufschlüssel und wir brauchen den Verschlüsselungsalgorithmus, das ist der Tresor, und dann können wir verschlüsseln. Und das ist das, was wir gerade angelegt haben. Also wir haben jetzt quasi für uns in dem vorherigen Video zum Schluss, als ich sagte, Schlüssel generieren, ein solches Schlüsselpaar erzeugt und sind damit in der Lage, unseren öffentlichen Schlüssel, diesen Public Key, diesen Aufschlüssel, diesen Zuschlüssel hier da, ne, den Zuschlüssel, den können wir jetzt ab sofort im Internet plakatieren. Ja, und damit kann uns jede Person, die ebenfalls dieses Verfahren unterstützt, jede Person kann uns damit eine verschlüsselte E-Mail schicken. Ja? So, und jetzt kommen wir zu dem Einwand, den er natürlich zu Recht gebracht hat. Genau, zu früh, stimmt. Schämen. Danke. Er hat dann schon gesagt, ja, halt mal, jetzt kannst du verschlüsselte Mails empfangen, rein theoretisch, ne? Wenn die Gegenseite das mitmacht. Aber du kannst ja jetzt nicht einem x-beliebigen tatsächlich auch eine verschlüsselte E-Mail schicken, weil, und das stimmt, das ist jetzt nämlich die Hürde, ihr müsst, deshalb solltet ihr ja GNU-PG, OpenPGP Ambassadors werden oder S/MIME Ambassadors, weil das ist das gleiche, mathematisch das gleiche Verfahren, nur die Dateien sind anders genormt und die Abläufe sind ein bisschen anders genormt und die Zertifizierung ist anders genormt, aber die mathematischen Verfahren gelten 1:1 für S/MIME genauso. Jetzt müsst ihr eben andere Leute als Verschlüsselungs-Ambassadors, nennen wir es so, überzeugen, dass die das auch machen. Ne? Im Notfall klickt ihr das mit denen kurz durch in ihrer Mail-Software und dann geht das. Ne? Weil ihr könnt in der Tat natürlich nur an Personen verschlüsselte E-Mails schicken, wenn die Person vorher genau diesen Mechanismus für sich eingerichtet hat. Also die muss quasi OpenPGP installiert haben, das ist der Tresor. Die muss sich ein Schlüsselpaar erzeugt haben und muss euch den Zuschlüssel zur Verfügung stellen. Irgendwie. Ja? Aber wenn das gemacht ist, dann geht's. Was? Warum? Einfach, also einfach als Beispiel, wir plakatieren den ins Internet und dann crasht deine Festplatte. Es ist der Schlüssel, also du kannst nichts mehr machen, weil du hast den geheimen Schlüssel, diesen Aufschlüssel, den hast du ja mit dem Festplattencrash verloren. Da gibt es zwar so T-Shirts, ne? No Backup, No Mercy, aber... Du weißt, über was ich rede. Ne? Also Schlüssel ist weg. Ja, es ist ein Public Key in der Welt, irgendwo auf einem Schlüsselserver. Gott in die Welt will dir irgendwie verschlüsselt was schicken und du kannst es nicht mehr aufmachen, weil du hast diesen Aufschlüssel nicht mehr. Und deshalb ist es sinnvoll, Schlüssel grundsätzlich mit dem Ablaufdatum zu versehen, weil dann verschwinden die zumindest nach Ablaufdatum aus der Welt. Und du kannst, es mailt dir damit niemand mehr. Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme für dich selber. Habe ich dich getroffen mit der Antwort? Okay. Am Anfang kurz, kann man später länger machen und vor allem, man kann Schlüssel verlängern. Also ich kann den Schlüssel beibehalten, ich kann einfach in der Software sagen, setz das Ablaufdatum neu. Ich werde von Thunderbird 30 Tage vorher gewarnt, dein Schlüssel läuft ab. Dann sage ich, ja komm hier, mach ein Jahr drauf, ne? Und veröffentliche eben den Schlüssel dann nochmal neu. Dann wird der alte überschrieben und dann, jetzt habe ich wieder ein Jahr Laufzeit. Also das geht schon.
Kann ich ihn auch verlängern, wenn er schon abgelaufen ist?
Ja, kann ich auch, ja, geht auch. Ich glaube, das war eine Suggestivfrage. Ja, kann man machen. Kann man auch machen, genau. Aber sinnvoll ist natürlich, man muss den natürlich rechtzeitig irgendwie auch wieder veröffentlichen, dass der wieder da ist. Ne? So, was benötigen wir also? Naja, Mail-Software, die OpenPGP unterstützt. Jede Person, mit der ich das machen will, die anderen Personen benötigen halt auch blöderweise so ein Schlüsselpaar. Jo, und dann kann ich das entsprechend machen. Ich muss nur gucken, dass ich an den öffentlichen Schlüssel meiner Kommunikationspartner rankomme, beziehungsweise die an meinen. Ne? So, und wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Wenn ihr richtig steht und meine Software funktioniert, dann sehen wir das jetzt gleich. So, ich habe jetzt quasi das Thunderbird zweimal geöffnet, zwei Instanzen. Ihr seht zwei verschiedene E-Mail-Adressen, weil ich will jetzt simulieren, dass zwei Leute miteinander e-mailen. Ne? Also das eine Postfach ist der User openpgp-demo-mailbox.org, also wirklich auch ein anderer Provider. Der andere ist kryptopartner@gmx.de. Ne? So, beide haben diese Voraussetzungen eingerichtet und haben geguckt, dass sie so ein Schlüsselpärchen haben. So wie ihr das in der vorherigen Präsentation gesehen habt. Also nur Schlüsselpaar eingerichtet, mehr nicht. Okay? So, dann muss ich mal gucken, was ich hier mache. Was mache ich denn? noch gar nichts, dann blättere ich mal ein bisschen vor. Also die Videos, der Hintergrund ist, die Videos sind online vertont, sodass ihr quasi das, was ich jetzt rede, nochmal vertont habt. Deshalb dauert es hier ein bisschen länger. So, also hier zeige ich, dass der quasi auch schon tatsächlich ein Schlüsselpaar entsprechend hat, weil das ist jetzt eine neue E-Mail-Adresse, die ich euch hier nicht vorgeturnt habe. So, gucken wir weiter. So, jetzt fängt hier der andere, also den ich euch vorher vorgeturnt habe, der fängt jetzt quasi an, eine E-Mail zu schreiben an den kryptopartner@gmx.de und sagt und hat die Idee, ich möchte jetzt quasi verschlüsselt mailen. Ja, so, der schreibt jetzt hier rein, geheime Botschaft. Und danach setzt er oben, da hat es oben so eine Schaltfläche Verschlüssel, weil ich das mordsmäßig vergrößert habe, passt der Text nicht mehr drauf für die Dinge. Ne? Aber der Hintergrund ist, in dem Augenblick, wo ich quasi oben auf das Verschlüsseln geklickt habe, geht so eine gelbe Warnfarbe an und sagt, das geht nicht. Ne? Du hast den öffentlichen Schlüssel von der anderen Person nicht. Das werde ich jetzt gleich sehen, wenn ich da unten auf das Beheben draufklicke. Da sagt er, ja komm, mach hinne. Nur diese Erklärungen echt. So. Also jetzt bin ich da drin und jetzt sehen wir da oben, ja, jetzt war es dann wieder zu schnell, hey, echt, Andreas, kein Schlüssel verfügbar. Ne? Also wenn ich da unten auf Beheben draufklicke, sagt er mir hier, kein Schlüssel verfügbar, also ich kann quasi nichts machen. Und ja, das ist ein bisschen blöd, ich kann jetzt öffentlich noch versuchen, ne? Sagt er wieder, kein Schlüssel verfügbar. Also ich habe auf Schlüsselservern gesucht, ist einfach, ich kann nichts machen. Wir haben jetzt genau den Effekt, ich habe den öffentlichen Schlüssel von der Gegenseite nicht. Ne? Also, schalten wir Verschlüsselung aus. Schreiben der anderen Person, Problem mit der Verschlüsselung, hab deinen Public Key nicht. Ne? Oder deine, ja genau, Public Key nicht. Ne? Schickt das ab, die Gegenseite kriegt diese E-Mail entsprechend. Ja? Ich spule mal ein bisschen vor. Die Gegenseite kriegt die E-Mail, sieht das da, ah, mit der Verschlüsselung, hab deinen Public Key nicht. Mhm, okay, ja scheiße, ne? Gucken wir mal, was der jetzt macht. Der antwortet jetzt und jetzt passiert was Interessantes. Der klickt auch Verschlüsselung an. Wieder die Warnung, ich habe den Gegenschlüssel von der Mailbox-Org-Konto nicht, aber, ich halte es mal kurz an, wenn der jetzt auf Beheben klickt, steht bei dem drin, ja, ich habe einen Schlüssel gefunden. Also ich habe den öffentlichen Schlüssel von dem Mailbox-Org-Mensch gefunden, willst du das Problem beheben? Wollen wir den in die Schlüsselverwaltung importieren? Sage ich, ja klar, war ja die Idee.
Hat er den noch einen öffentlichen Schlüsselserver
gefunden? Nee, komme ich gleich. Gucken wir mal rein, wo der den gefunden hat. Also ich habe es jetzt noch gar nicht akzeptiert, aber jetzt gucken wir mal rein, wo der den gefunden hat. Da ist es blöderweise, direkt unter GMX-Konto sieht man im Hintergrund Quelltextanzeigen. Jetzt kann ich mir den Quelltext der E-Mail anzeigen lassen, und zwar so, wie sie auch ein Mail-Admin auf der Festplatte sieht. Ne? Also da sehe ich nicht diese schön formatierte Mail, das ist ja quasi wie so eine Office-Anwendung, so eine Mail-Software, ne? die alles, was ich nicht verstehe, schon mal wegmacht. Ne? Jetzt schaue ich mir den Quelltext von der Mail an, vergrößere das ein kleines bisschen und finde da innen drin in den Headern, ne, da steht ein Haufen Zeug drin, das blendet die Mail-Software nicht aus, aber das Spannende ist, da oben drin ist ein Block, der heißt Autocrypt und Keydata und das löst das Problem. Thunderbird unterstützt den noch nicht ganz so alten Autocrypt-Mechanismus und damit werden bei jeder E-Mail im Header der Public Key automatisch mitgeschickt. Ist das geil oder ist das geil? Ja, super, ne? Ja, ne? Ja, jetzt sind wir auf dem Rookie-Level angekommen, jetzt darfst du wieder mitfragen. So, genau. So, jetzt kann ich sagen, beheben. Ja, den Schlüssel, jetzt habe ich ihn akzeptiert. Das, während ich gelabert habe, hat er das schon gemacht. Oder habe ich das schon gemacht? So, jetzt ist der Schlüssel akzeptiert. Verschlüsselungsschaltfläche ist jetzt aktiv. Keine gelbe Warnmeldungen mehr. Und ich kann ihm jetzt schreiben. Schreibt man echt. Sollte nun gehen. Für die Zuschauer zu Hause, der erste geht, der müsst. So. Autocrypt ist aktiv. Wenn du das aktiv hast, dann hast du jetzt auch meinen Pub-Key, weil ich weiß ja, die Gegenseite, wenn die das Autocrypt hat, kriegt die mit dieser E-Mail meinen öffentlichen Schlüssel. Ne? Ich schicke das ab, zack, bumm, raus ist es. Bei Mailbox.org kommt die hoffentlich gleich an. Da ist sie. Man beachte, da steht jetzt der Absender drin. Also ich sehe den Absendernamen, Kryptoname, weil der steht in den Mailheadern drin, der ist nicht verschlüsselt. Aber da, wo die drei Punkte stehen, würde normalerweise der Mailbetreff stehen. Weil der Mailbetreff verrät ja häufig auch schon vieles. Wenn da dann drin steht, was weiß ich, konspiratives Treffen am 25. März, dann hilft es mir nichts, wenn ich quasi unten drin im Mailtext erst die Details erkläre. So, die Kernfakten, die stehen blöderweise schon oben im Betreff und das kann wieder jeder mitlesen. Ne? Scheiße. Ne? So, deshalb OpenPGP hier in Thunderbird verschlüsselt auch den Betreff. Ja? So, und wenn ich jetzt draufklicke, das ist eben das, was im Vergleich zu früher eben einfach so Magic ist. Ich brauche gar nichts machen. Der hat seinen Schlüssel selber. Jetzt klick halt drauf, Mensch, echt. Echt. Wir hatten das Video gemacht. Ich spule mal vor. Jetzt hat er draufgeklickt. Ne? Jetzt sieht man, zack, so. Sollte nun gehen, da du Autocrypt aktiv hast und ich damit einen PubKey bekommen habe, du solltest nun meinen haben. Und wenn wir jetzt eben tatsächlich wieder in die Mail reinschauen, stellen wir fest, auch da ist der, dieser Autocrypt-Block drin. Ne? Und damit habe ich jetzt den PubKey der Gegenseite. So, und damit haben wir jetzt beidseitig den PubKey ausgetauscht und wir können gegenseitig verschlüsselt mailen. Diese Mail hier, die da angekommen ist, wir sehen das oben, also genau, der antwortet jetzt hier gleich, also beheben, der macht jetzt das gleiche Spielchen, holt den Schlüssel da aus diesem Autocrypt-Block raus, beheben, akzeptiert das entsprechend und hat ihn damit in seiner Schlüsselverwaltung. Und bitte beachten, wir sehen oben, ja komm, schick ab, echt, keine Zeit hier. Hat geklappt, Autocrypt ist schon toll, aber eigentlich wäre ein Schlüsselserver besser. Weil dann hätten wir das ganze Spielchen nicht machen müssen. Also wenn der Key jetzt im Internet wäre, dann müsste ich dieses ganze Spielchen nicht machen und könnte an der Stelle fixer arbeiten. Aber das hat er dem jetzt mal geschrieben. Das kommt hoffentlich auf der Gegenseite gleich an. Ich mache mal Vorspulen, 10 Sekunden, dann kommt es an. Da ist es, ne? Da sehen wir die Mail. Und jetzt beachtet mal, da oben rechts ist so ein OpenPGP-Siegel, ne? Das quasi sagt, das Schloss mit dem grünen Häkchen sagt, die E-Mail ist verschlüsselt für dich. Ja, also die ist nicht mehr lesbar gewesen unterwegs, die ist auch auf der Platte nicht lesbar und die ist digital unterschrieben. Auf digitale Signaturen gehe ich in dem Vortrag übrigens nicht ein, aber das geht auch eigenständig als eigenständiger Mechanismus. Genau, so, ich glaube, das war's jetzt mit dem Video, oder? Ach nee, genau, ich zeige noch, wo die Schlüsselverwaltung ist. Hier unter Werkzeuge finden wir die OpenPGP-Schlüsselverwaltung und da sehe ich jetzt eben tatsächlich, die Zeilen, die fett gedruckt sind, sind immer Schlüsselpärchen. Da habe ich den geheimen Schlüssel und den öffentlichen Schlüssel, weil das sind meine. Und die anderen, die nicht fett gedruckt sind, das ist nur ein öffentlicher Schlüssel von einem potenziellen Kommunikationspartner. Die sammle ich nämlich automatisch. Wenn ich das Autocrypt-Feature in meiner Mail-Software habe, dann sammle ich die automatisch. Und es geht hier im Hintergrund, selbst wenn ich nicht verschlüsselt maile, geht es automatisch fröhlich weiter. Genau. So, und ich glaube, auch jetzt ist dann die das Video zu Ende, oder? Ja. Genau. So, machen wir in der Präsentation weiter. So, Schlüsselmanagement. Ja. Ja, das ist, war da echt, das war mir gar nicht aufgefallen. Genau, das ASC, was dranhängt, ist quasi tatsächlich ein E-Mail-Attachment, eine Textdatei. Also das ASC steht da schon für ASCII, kann man wirklich mit dem Texteditor aufmachen. Und da ist der PubKey nochmal explizit drin. Also das ist quasi der Mechanismus für Mail-Software, die nicht Autocrypt-fähig ist. Weil Autocrypt ist ein relativ neues Feature. Also gibt es auch schon eine Weile, aber einfach vergleichsweise neu. Genau, da hängt er dran. Da hinten ist das eine Meldung. Kommt akustisch bei mir nicht an.
Wenn ich bei Thunderbird dann die Integration für CardDAV nutze, um quasi die Kontaktdaten zu speichern, zum Beispiel auf meiner Nextcloud, wird dann automatisch auch der Public Key von meinem Mailpartner oder Kontakt auch dorthin zugefügt oder muss ich die dann auch irgendwie übertragen?
Nee, den muss ich getrennt übertragen. Ich glaube, es gibt den CardDAV, also CardDAV hat ja dieses, das ist so ein Format mit Feldern, ich wüsste gerade nicht, aber da bin ich jetzt echt nicht fit. Ich wüsste nicht, dass es ein PGP, ein Schlüsselfeld gibt, wo ich quasi bei so einem Adressbucheintrag tatsächlich einen Key einfügen kann. Das ist ein eigenständiger Mechanismus. Wüsste ich gerade nicht, dass das automatisch geht. Genau. Okay, so, Schlüsselmanagement. Also jetzt sind wir schon im Kürteil angekommen. Also eigentlich mit der Verschlüsselung sind wir schon durch. Das funktioniert. Auch E-Mail-Attachments werden einfach jetzt übrigens verschlüsselt. Also einfach, ja, einfach, ja, genau. Das Wort trifft es. Also wir sind fertig. Also man kann ab sofort, so wie man vorher Mails verfasst hat, ich schreibe meinen Text rein, ich haue da 5 E-Mail-Attachments dran, was weiß ich was, ich drücke auf Verschlüsseln und ich drücke auf Absenden. Ich muss mir um kein Ding mehr Gedanken machen. Auch die Attachments, die Anhänge, die Dateianhänge sind automatisch verschlüsselt.
Mein öffentlicher Schlüssel, den ich mitgeschickt Software wird dann hoffentlich nicht verschlüsselt.
Nein, der natürlich nicht. Ja. Ja. Hatten wir nicht gesagt, dass du für solche Sachen Sendepause? Genau, also die Mail-Header außer der Betreff und solche E-Mail-Attachments wie Autocrypt-Block oder die ASC-Datei, die werden nicht verschlüsselt, genau. Wobei ich mir dann nicht mal so sicher bin, ob die ASC-Datei nicht noch im Verschlüsselungsteil mit drinsteckt, aber das ist obsolet, also egal. Ja. So. Jetzt aber noch einfach die Kür. Wir sollten uns über das Schlüsselmanagement noch so ein bisschen Gedanken machen, also Thema Backup, Sicherungskopien und eben auch das Thema, den Schlüssel eventuell auf den Schlüsselserver hochzuladen, weil dann müssen wir vorher diesen ersten E-Mail-Ping-Pong, um den per Autocrypt die Schlüssel auszutauschen, dann müssen wir das nicht machen. Na, dann kann ich einfach sagen, ah, ich will verschlüsseln, geht nicht, ich gucke mal, ob der seinen Key auf einem Schlüsselserver abgelegt hat. Na, und das ist das nächste Ziel, beziehungsweise eben auch die Sicherung von Schlüsselpaaren. Und ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich hinweisen möchte, abgelaufene private Schlüssel nicht wegschmeißen, aufheben, forever. Nicht aus der Software rauslöschen, beziehungsweise auch die Sicherungskopie aufheben. Warum? Naja, ihr wollt vielleicht 10 Jahre später mal sagen, ich habe dir das damals gesagt. Ne? So. Und dann geht ihr in euren Postausgang und trefft dort verschlüsselte E-Mails. Und dann wollt ihr die wieder aufmachen, weil die werden immer mit eurem eigenen Schlüssel übrigens auch verschlüsselt, dann wollt ihr die wieder aufmachen. Dann geht's nicht, ne? Weil ihr habt den Schlüssel nicht mehr, den geheimen Schlüssel. Und das ist dann blöde. Also die abgelaufenen Schlüssel auch aufheben, weil dann merkt ihr, ah, okay, ich habe den abgelaufenen, ist bei ESMA übrigens auch, das ist echt so ein ganz heftiges Thema, ne? Das muss ich dann auch unbedingt haben, weil sonst kriege ich die alten E-Mails selber nicht mehr auf, ne? Die ich im Ausgangskopieordner habe, ne? Das ist echt ein Thema. Also nochmal, ich sage den Satz nochmal, Backup von den von euren privaten Schlüsseln und die für immer aufheben. Ne? Hm? Ja, okay. Kann man machen, aber also okay, mit dem OCR-Scanner wieder einscannen, weil die sind schon länglich. Ne? Aber geht, ja klar, man kann sie auch ausdrucken. Ja? Also wär auch eine Option. Genau. Öffentliche Schlüssel, Widerrufszertifikat, genau. Also wir wollen die öffentlichen Schlüssel eventuell auf den Schlüsselserver exportieren, hatte ich schon gesagt. Und es gibt auch solche Widerrufszertifikate, mit denen ich, wenn ich meinen Passphrase vergessen habe, ne, so denkt man so im ersten Augenblick, hey, Alter, passiert mir nicht. Ne? Ich so auch, ne, passiert mir nicht, never. Ne? Dann, ich sage ja, ich bin Lehrer, ne? Dann hat man so Sommerferien. Kurz vor den Sommerferien sagt Thunderbird, nee, ich habe damals noch mit einem anderen, mit GNU-PG auf der Platte gemailt, sagt das Ding zu mir, dein Key läuft ab. Ne? Ich denke so, ja, der ist jetzt auch echt alt, habe den archiviert, habe einen neuen angelegt, neuen Passphrase, weil der alte Passphrase war mir auch irgendwie zu doof. Ne? Komme aus den Sommerferien zurück, ne? Bin jetzt auch schon ein älteres Semester und denke so, was war dein Passphrase? Scheiße, ne? Ich habe 3 Tage nachgedacht und dann habe ich beschlossen, weil der war schon auf einem Schlüsselserver. Ne? Und dann habe ich so gedacht, echt scheiße, ne? Geht nicht. Ne? Und dann braucht man ein Widerrufszertifikat, das man vorsorglich schon mal hinlegt, das ist quasi so eine PGP-Vollmacht, wo drin steht, der Inhaber des Keys ist zu alt, der hat seinen Passphrase vergessen. Bitte akzeptiere dieses Widerrufszertifikat und erkläre diesen Schlüssel für ungültig. Auch wenn der Typ Widerrufszertifikat ist natürlich so eine Generalvollmacht, ne, die ist natürlich auch gefährlich, also auch gut aufheben und sicher wegsperren. Ne, nicht, dass jemand anders eure Schlüssel für ungültig erklärt. Aber das braucht ihr auch, ist auch wichtig. So, ich muss echt Gas geben, Leute. So, drittes, letztes Video. Ihr habt's gleich. Zack. Starte. Noch so ein Tipp, wenn ihr OpenSUSE Sumbleweed habt, macht nie direkt vor dem Vortrag ein Update. War echt eine scheiß Idee. So, was zeige ich hier? Weiß ich nicht. Ich rede erst, ich rede immer noch. Jetzt bewegt sich die Maus, was mache ich denn überhaupt? Ich gehe in die Konteneinstellungen, genau. Konteneinstellungen, wieder Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich sehe wieder mein Schlüsselgedöns. Ich klappe, glaube ich, wieder dieses Menü hier aus, weil... Da hatte ich ja gesagt, da gibt es nochmal ein Pull-Down-Menü, das heißt mehr. Ne? Und da verbirgt sich jetzt öffentlichen Schlüssel exportieren. Also, ich kann den öffentlichen Schlüssel in der Datei exportieren. Ich spule vor, damit es schneller geht. Ich kann das Gleiche dann machen mit dem geheimen Schlüssel. Sicherheitskopie für den geheimen Schlüssel erstellen. Kann den auch abspeichern, aber der ist ja jetzt wieder sensitiv. Ne? Also, der sollte nicht im Klartext auf der Platte liegen. Deshalb, wenn ich jetzt auf Speichern klicke, sagt der zu mir, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Den würde ich gerne auf der Platte verschlüsseln, also die Datei verschlüsseln. Und dafür kann ich jetzt ein Verschlüsselungspasswort eingeben. Auch wieder dran denken, Passwortmanager, ausdrucken, whatever. Weil wenn ihr den vergessen habt, kommt ihr natürlich auch nicht mehr in das Ding rein. Ne? So. Was mache ich jetzt? Echte. Solche Videos, das ist echt. Ah ja, genau. Jetzt zeige ich euch, dass da unten steht in den Einstellungen, ich hatte ja gesagt, da kommen wir später noch drauf, beim Hinzufügen einer digitalen Signatur meinen öffentlichen Schlüssel anhängen. Und das war genau dieses ASC-Thema. Das heißt, wenn ich jetzt Mails auch noch digital signiere, das ist das Häkchen, das da oben noch fehlt, eins höher. Wenn ich die Mails auch mit einer digitalen Unterschrift versehe, was ich jetzt technisch nicht mehr erkläre, dann wird es auch automatisch immer schon meine ASC-Datei angehängt und damit haben potenzielle Kommunikationspartner, auch wenn sie kein Autocrypt unterstützen, halt, da muss ich draufdrücken, dann haben die quasi immer schon meinen Schlüssel. So, haben wir das gemacht? Ja. Was kommt nun? Genau, jetzt kommt das Thema Schlüsselserver. Also jetzt gibt es Leute, die betreiben im Internet einen Schlüsselserver, wo man seinen Key hochladen kann. Und damit müssen wir am Anfang dieses E-Mail-Ping-Pong-Spiel nicht mehr machen, weil der öffentliche Schlüssel jetzt schon im Internet plakatiert ist sozusagen. Und das geht hier über die Schaltfläche veröffentlichen. Die ist tatsächlich prominent da. Ich drücke da drauf und das war's. Jetzt ist der Schlüssel hochgeladen. Auf einen Key-Server und es steht sogar dran, auf welchen. Jetzt sagt bloß der Key-Server-Betreiber, der sagt, ja klar, da lädt einer einen Schlüssel von Andreas Grupp hoch. Ich glaube gar nicht, dass das deiner ist. Also ich würde jetzt gerne noch wissen, dass du tatsächlich der Inhaber von dieser E-Mail-Adresse bist. Und deshalb kriege ich jetzt automatisch eine Rückmail. In der Rückmail ist wie üblich so ein Opt-in-Link drin. Also ich muss jetzt quasi bestätigen, dass ich diese E-Mail erhalten habe und dass das tatsächlich mein Key ist, dass ich das hochgeladen habe. Ich klicke da drauf, zack, klick, klick.
Nur weil in meinem Schlüssel meine E-Mail-Adresse
ist. Ja, genau, die steht im Header drin. Ja, genau. Ja, ja, sonst macht es keinen Sinn. Ne?
Ja, aber.
Ja,
ich muss nachher noch eine Frage stellen. Ich muss nachher noch eine Frage stellen.
Ja, nachher darfst du ja auch, wenn er es nicht verbietet. So, also wir haben jetzt auch den Schlüssel hochgeladen und jetzt noch hier, ich spule ganz schnell vor. Wir sehen da jetzt Schlüssel drin, ich lasse das jetzt alles mal weg. Genau, ich zeige euch noch, dass man quasi jetzt auch E-Mail-Adressen einfach eingeben kann. Also ich gebe jetzt, glaube ich, meine persönliche. Ah nee, Quatsch, ich habe quasi den. Genau, also jetzt, ich habe quasi den Schlüssel vorher rausgelöscht gehabt und habe jetzt quasi anhand der E-Mail-Adresse auf einem Schlüsselserver recherchiert und kann jetzt quasi den Schlüssel tatsächlich von dem Schlüsselserver runterladen und ihn mir da direkt importieren. Also auch das geht jetzt natürlich. Ne? Und das ist eine feine Sache. So, spulen wir ein bisschen vor, weil wir sind Zeit echt schon weit fortgeschritten. Genau, jetzt habe ich mir noch einen anderen Schlüssel von mir geholt. Also ich habe so diverse Schlüssel im Internet und habe das gezeigt. Könnt ihr im Video nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Aber das funktioniert einfach. Wenn das veröffentlicht wurde, funktioniert das einfach. So, und jetzt kommt hier so ein Part noch, den Schlüssel widerrufen. Das kann man jetzt zwar hier drin machen, aber dann ist der Schlüssel halt tatsächlich widerrufen. Ah, ist auch blöd, ne? Also es wäre eigentlich toll, wir hätten ein Widerrufszertifikat, ohne den Schlüssel zu widerrufen. Ja, und dafür gibt es einen offenen Bug in Thunderbird, weil dieses Widerrufszertifikat, das gibt es schon. Das hat Thunderbird schon angelegt, aber es gibt blöderweise hier keine Schaltfläche, um es runterzuladen. Deshalb zeige ich euch, wo das ist. Ne? Also, wenn ich jetzt quasi, ne, mach die Shell auf, du Videoersteller, du. Da. Ich habe eine Shell aufgemacht und dann ist im Home-Verzeichnis von einem Linux-User gibt es einen versteckten, quasi versteckten Unterordner, diesen Punkt Thunderbird. Da innen drin ist euer Mail-Profil, also wenn ihr mehrere Mail-Profile habt, sind da auch mehrere Mail-Profile drin. Und wenn ich in diesem Ordner nach Dateien suche, die Endung ASC haben, dann vergleicht jetzt mal, was der gefunden hat, den Dateinamen mit dem Fingerprint, der da oben steht. Ne? Das ist nämlich der gleiche. Und das ist das Widerrufszertifikat. Das speichert ihr euch auch noch weg. Und dann seid ihr fertig mit diesem ganzen Schlüsselmanagement-Gedöns. Ne? Also wir gucken da mal noch rein. Ne? Da steht drin Revocation-Zertifikat, also Widerrufszertifikat. Und das Ding ist unschädlich gemacht. Dieser Doppelpunkt muss weg. Also wenn ihr das wirklich mal anwenden wollt, damit ihr das nicht aus Versehen anwendet, ist da ein Doppelpunkt drin und der ist falsch. Der muss weg. Wenn der weg ist, dann könnt ihr es anwenden. Ja? Das ist der Trick an der Geschichte. Genau. So, was kommt noch? Ich glaube nichts mehr. Ich glaube, jetzt bin ich da am Ende, oder? Jetzt rede ich nur noch, oder? Ja, ich zeige euch noch, wo ich die ganzen Schlüssel gespeichert habe, und das war's. So, ihr habt die Videosession überstanden. Noch kurz ein Wort zu Webmailern. Es gibt quasi auch bei Webmailern solche Add-ons. Das eine ist Mailvelop. Das wird von relativ vielen Web-Oberflächen bei gängigen Webmailern unterstützt. Das ist ein Browser-Add-on, das mit JavaScript arbeitet und eure Public Keys dann eben im Browser speichert. Das ist die eine Variante, wie man das im Webmailer noch machen kann. Und es gibt auch solche Webmail-Software wie zum Beispiel OpenExchange. Die haben ein Add-on, das heißt OxGuard, und damit kann ich das ebenfalls machen. Das ist dann richtig nahtlos sogar in diese Webmail-Oberfläche integriert. Nachteil für die absoluten Paranoiker, die echt sagen, nee, das gefällt mir überhaupt nicht, ist nämlich, dass der Private Key beim Provider gespeichert ist. Allerdings auch wieder passwortgeschützt, versprechen die zumindest, also mit eurem Passwort geschützt. Aber das ist der Punkt, wo man sich darauf verlassen muss. Also das ist so, ich mache das nicht, aber andere machen das. Großer Vorteil ist dann eben, wenn ich das tatsächlich beim Provider gespeichert habe, dass ich an jeden x-beliebigen Rechner gehen kann und kann das machen. Kann ich mit Mailvelop nicht, weil bei Mailvelop ist es in diesem speziellen Browser, in dessen Profil gespeichert, auf dieser Festplatte, auf diesem Rechner. An einem anderen Rechner habe ich keinen Zugang. Ich kann den Key natürlich mitnehmen, aber ihr erinnert euch an Folie Nummer 2, Webmailer nutzen wir eh nicht, sind eh scheiße. Ist eh doof. Ja, Ausblick noch, auch für die Nicht-Rookies, die sagen, ja, das hat man doch aber früher mit PGP auf der Platte gemacht, gibt es das auch noch? Ja. Also das heißt, Leute, die jetzt wirklich ihre Schlüsselverwaltung auf der Platte haben und die auch sagen, nee, das geht mir jetzt in Thunderbird echt alles zu einfach. Ich würde gerne bei jeder E-Mail, die ich abschicke, den Passphrase eintippen. Das finde ich nicht gut, dass das Thunderbird automatisch für mich macht. Na, ich gehe mal 3 Minuten von der Konsole weg und der Kollege geht an meinen Rechner, schickt eine verschlüsselte E-Mail in meinem Namen. Möchte ich nicht. Ne? Also das geht. Thunderbird hat so eine Registry, so eine erweiterte Einstellung, und da kann man das aktivieren. Gibt es Anleitungen im Internet, wie man dann die Schlüssel von Thunderbird in das externe GNU-PG rüberschiebt, und dann geht es auch. So, dann hatten wir eingangs schon, ne? Niemand aus meinen Kreisen nutzt, unterstützt, kann das. Naja, stimmt schon. Wie immer, verbreitet diese Botschaft, werdet Ambassadors. Das Video, die Videos dauern, ich habe es zusammengezählt, wenn ich mal das GMX-Teil weglasse, dauern die Videos, ohne vorzuspulen, 20 Minuten. Das ist aber der komplette Rundumschlag, den muss ja jemand nicht komplett durchmachen. Ne? Also es reicht ja mal, wenn er schon mal das kann. Ne? Das kann man ihm ja so tranchenweise beibringen, ne? So Scheibchen für Scheibchen. Ne? Erstmal kann man organisationsintern auch nutzen, also eine Partnerschule von uns, die nutzt das zum Beispiel, der hat dann eben eine hausinterne PKI eingerichtet, eine Public Key Infrastruktur mit 30 Jahren Laufzeit, hat für alle Lehrer ein SMIME-Zertifikat ausgestellt, einmal auf allen Devices installiert, geht, hat man 30 Jahre Ruhe, funktioniert aber nur innerhalb dieser Organisation. Und alles andere, was man macht, dann muss man eben Geld bezahlen und hat auch immer nur auf maximal 3 Jahre ausgestellte Zertifikate. That's it. Hier sind die QR-Codes. Der linke führt zum Download. Dort ist auch der rechte nochmal angegeben, wo ihr dann die Playlist für die Videos findet. Und das war's. Ich habe noch 2 Minuten. Premiere.
Ja. Vielen herzlichen Dank.
Nee, du hast deine Redezeit schon verbraucht.
So, danke erstmal für den Vortrag. Gerne. Ich hätte gleich 2 Fragen. Die erste wäre, das heißt, ich kann jetzt meinen Mail-Account bei jeder Datenschleuder anlegen und der Inhalt wäre jetzt nicht sichtbar, sozusagen.
Es bleiben halt die Metadaten, das ist ja das Übliche. Ja, okay. Ne? Also mit wem du mailst, das sieht man eben natürlich weiterhin. Aber grundsätzlich könnte man sagen, ja. Also damit könnte man auch mal sagen, ich nehme so Black Evil Be-Evil-Server wie Gmail, wenn ich tatsächlich dann konsequent verschlüssle. Ne? Aber typischerweise macht man das eben nicht bei jeder E-Mail, sondern man sagt halt, das ist eine E-Mail, wo ich jetzt den Content verschlüsseln möchte. Und den Rest schickt man dann unverschlüsselt, oder auch die Gegenseite schickt dann ja was unverschlüsselt, und damit sind wir wieder bei diesem Thema Profilbildung. Ich würde es nicht machen. Also ich bin auch ein ganz starker Verfechter, also erstens mal diese Geschichte hier, um digitale Mündigkeit herzustellen bei den Bürgern dieses Landes, und das andere ist digitale Souveränität, dass Europa sich irgendwann mal rückbesinnen muss und sagen muss, wir müssen, ähnlich, wir haben es jetzt bitter gelernt oder lernen es gerade bitter im militärischen Bereich, IT ist nicht wie ein Gedore-Schlüssel, den ich aus China im Internet, Gedore weiß ich gar nicht, ist Gedore China, egal. Also ich nehme nicht den billigen Schraubenschlüssel Workzone von Aldi, der in Wirklichkeit aus China kommt, sondern ich gucke, dass ich meine Maschinenteile selber produziere. Ne? Und ich denke, IT, da frage ich hier vermutlich Eulen nach Athen, IT sollten wir in Europa auch eigenständig betreiben und mit eigener Software. Und wir haben mit Free- und Open-Source-Software genügend Möglichkeiten, das zu tun. So, und deshalb, jein, aber tut's nicht.
Und die zweite Frage wäre, ist es auch für eine Catch-All-Adresse möglich, dass ich auf meiner eigenen Domain quasi ein Zertifikat für alle Adressen erstelle? Oder muss ich dann jede einzelne...
Nee, also das muss erstmal jeder User machen, aber es gibt in der Tat dann kommerzielle PGP-Varianten, die das, weil Firmen, na, das ist bei S/MIME auch so ein Thema, Firmen sagen natürlich auf ihrem Mail-Gateway, stopp mal, wenn ich den Mitarbeitern alle verschlüsselte E-Mails erlaube, dann können die auch Firmengeheimnisse rausmailen, ich krieg's gar nicht mehr mit, weil der Scheiß ist ja verschlüsselt, ich kann es gar nicht mehr lesen. Ne? Und da gibt es sowohl für OpenPGP als auch für S/MIME die Variante, dass in den Zertifikaten gleichzeitig noch ein Firmengeneralschlüssel drin ist, sodass das E-Mail-Gateway die Mails aufmachen kann, sowohl bei S/MIME als auch bei PGP, aber das unterstützt Thunderbird nicht mehr. Also da brauche ich dann wirklich eine entsprechende PGP-Infrastruktur-Software, die es allerdings im kommerziellen Bereich tatsächlich gibt. Schreis laut, komm. Laut. Du meinst das Web of Trust, dass man sich gegenseitig die Schlüssel zertifiziert? Das unterstützen die modernen Key-Server nicht mehr, weil da gab es Angriffe, wo dann Leute quasi Key-Bombs reingeschickt haben, an denen dann 5000 Zertifikate dran hingen und Zeug macht man nicht mehr. Also selbst wenn ich einen zertifizierten Schlüssel hochlade, der von irgendjemand signiert ist, macht dieser Key-Server die Signatur weg.
Mit seinem elektronischen Ausweis jetzt die signieren lassen, ja, was relativ hohes Vertrauen schafft, sagen wir mal. Ja,
ist das jetzt Rookie-Level gerade? Oder? Bitte? Ist das Rookie-Level? Oder?
Nee, aber gerade die Frage gestellt.
Ich hätte noch eine Frage und eine Aussage, dass du vielleicht mal ein Statement zu geben. Die Frage wäre,
hab die Frage verstanden, der will abwürgen, deshalb ich mach's ganz schnell. Man muss Devices, ich sehe da ein T-Shirt, man muss Devices natürlich auch sicherheitstechnisch kategorisieren, sind die safe, sind die nicht safe, ne? Also auf so einem China oder auf so einem US-Handy mit Android mal überlegen. Ne? Aber es geht, also zum Beispiel das hier ist LinuxOS oder generell, wenn ihr euch eine Mail-Software auf einem Android-Handy erstellt, nehmt die eine, weiß ich den Namen gerade nicht mehr, ich nehme K9-Mail. Das wird zukünftig Thunderbird für Android. Die haben eine Kooperation geschlossen, der Entwickler wechselt zur Mozilla Foundation. Und in Kombination mit der App Open Secure Keychain, die kooperieren, kann ich meine Keys in Open Secure Keychain ablegen. Und da wird dann tatsächlich jedes Mal der Passphrase abgefragt. Und dann kann ich mit K9 verschlüsselte E-Mails schicken und lesen. Bei Apple gibt es eine einzige App, wo ich gefunden habe, die tatsächlich astrein funktioniert. Die heißt Canary Mail. Die kostet aber 47 Öcken Jahresgebühr. Ja, Entschuldigung, wer solche Alu-Edelstahlteile haben möchte, der hat... Also Entschuldigung, das ist ja Peanuts. Also.
Okay, nochmal vielen Dank für den Vortrag.
Ich hätte jetzt noch gesagt, es ist halt schwierig, man kann zwar Investor sein, aber wenn es jetzt darum geht, so erste Rechtsanwälte und so weiter, denen kann ich zwar sagen, sie schicken einen Schlüssel, aber die sagen so, ja, können wir nicht, machen wir nicht.
Ja, aber da muss man teilweise auch von Ambassador auf, ich werde jetzt pumpig, ich zeige dich an, umschalten. Ich will eine Datenauskunft nach DSGVO, Artikel, was ist das, 15, 16, schlag mich tot. Ne? Dann muss man eklig werden. Bei solchen Leuten werde ich eklig. Aber ja, es ist ein Problem. Aber deshalb sollt ihr ja die Botschaft transportieren.